Sie hören eine kleine Märchensammlung mit Märchen der Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen. Aufgenommen für MyTales. Gelesen von Emil Schwarz. Des Kaisers neue Kleider. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der hatte neue Kleider so ungeheuer gern, dass er sein ganzes Geld ausgab, um so richtig herausgeputzt zu sein. Er machte sich nichts aus seinen Soldaten. Er machte sich auch nichts aus dem Theater und er fuhr auch nicht gern in den Wald hinaus, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte ein Kleid für jede Stunde des Tages. Und so, wie man sonst von einem König sagt, er sei im Rat, sagte man hier, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, wo er wohnte, ging es sehr munter her. Jeden Tag kamen viele Fremde und eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Sie gaben sich als Weber aus und sagten, sie könnten den schönsten Stoff weben, den man sich denken könne. Die Farben und Muster wären nicht nur ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die aus diesem Stoff genäht würden, hätten die seltsame Eigenschaft, dass sie für jeden Menschen unsichtbar blieben, der nicht für sein Amt tauge oder unverzeihlich dumm sei.
»Das wären ja prächtige Kleider«, dachte der Kaiser. »Wenn ich sie anhätte, könnte ich herauskriegen, welche Männer in meinem Reich nicht für das Amt taugen, das sie haben. Ich kann die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, der Stoff muss gleich für mich gewebt werden.«
Und er gab den beiden Betrügern viel Geld im Voraus, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen sollten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Webstuhl. Sie verlangten einfach die feinste Seide und das prächtigste Gold, steckten sie in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis tief in die Nacht hinein.
»Jetzt möchte ich doch gern wissen, wie weit sie mit dem Stoff sind«, dachte der Kaiser.
Aber ihm war doch etwas komisch zumute bei dem Gedanken, dass man den Stoff nicht sehen konnte, wenn man dumm war oder sich für sein Amt nicht eignete. Er glaubte zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst jemanden hinsenden, um zu sehen, wie es damit stünde. Alle Menschen in der Stadt wussten, welche sonderbare Kraft der Stoff hatte, und alle waren sie gierig zu sehen, wie schlecht und wie dumm der Nachbar sei.
»Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden«, dachte der Kaiser. »Er kann am besten sehen, wie der Stoff aussieht, denn er hat Verstand, und niemand versieht sein Amt besser als er.«
Nun ging der alte, gutmütige Minister in den Saal hinein, wo die beiden Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten.
»Gott bewahre uns«, dachte der alte Minister und riss die Augen auf. »Ich kann ja nichts sehen.«
Aber das sagte er nicht. Die beiden Betrüger baten ihn, so gut zu sein und näher zu treten und fragten, ob die Muster nicht schön seien und die Farben nicht herrlich. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl und der arme alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen. Aber er konnte nichts sehen, denn es war nichts da.
»Herrgott«, dachte er, »sollte ich dumm sein? Das hätte ich niemals geglaubt. Und das darf kein Mensch wissen. Sollte ich für mein Amt nicht taugen? Ich kann unmöglich erzählen, ich könnte den Stoff nicht sehen.«
»Nun, Sie sagen nichts dazu«, fragte der eine, der webte.
»Oh, der Stoff ist wunderbar, wirklich prachtvoll«, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille.
»Diese Muster und diese Farben, ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass er mir außerordentlich gefällt.« »Nun, das freut uns«, sagten die beiden Weber. Und nun nannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster.
Der alte Minister passte gut auf, damit er dem Kaiser alles wiederholen konnte, und das tat er auch. Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen gutmütigen Beamten hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stünde und ob der Stoff bald fertig sei. Es ging ihm wie dem Minister. Er schaute und schaute. Aber weil nichts da war außer den leeren Webstühlen, konnte er auch nichts sehen.
»Ja, ist das nicht ein wunderbarer Stoff?« sagten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das herrliche Muster, das gar nicht da war.
»Dumm bin ich nicht«, dachte der Mann. »Es ist also mein gutes Amt, für das ich nicht tauge. Oh, es ist sonderbar, aber ich darf mir nichts anmerken lassen.«
und dann lobte er den Stoff, den er nicht sah, und sagte, wie sehr er sich freue über die schönen Farben und das herrliche Muster.
»Ja, er ist ganz wunderbar«, sagte er zum Kaiser.
Nun wollte der Kaiser ihn selbst sehen, während er noch auf dem Webstuhl war. Mit einer Schar ausgesuchter Männer, unter denen auch die beiden alten, gutmütigen Beamten waren, die schon früher dort gewesen waren, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden.
»Ja, ist er nicht fantastisch?« sagten die beiden gutmütigen Beamten. »Wollen Ihre Majestät sehen, welches Muster, welche Farben?«
Sie zeigten auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten ganz fest, dass die anderen den Stoff sehen konnten.
»Was ist das?« dachte der Kaiser.
»Ich sehe nichts. Das ist ja entsetzlich. Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Gott, das ist das Schrecklichste, was mir passieren konnte.«
»Oh, er ist sehr schön«, sagte der Kaiser. »Er hat meinen allerhöchsten Beifall.«
Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen konnte. Das ganze Gefolge, das er bei sich hatte, schaute und schaute. Aber sie sahen genauso wenig wie die anderen. Doch sie sagten wie der Kaiser, »Oh, er ist sehr schön«, und rieten ihm, bei der großen Prozession, die bald sein sollte, Kleider aus diesem neuen, prächtigen Stoff zu tragen.
»Er ist fantastisch, zauberhaft«, ging es von Mund zu Mund, und alle waren sehr zufrieden damit.
Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Prozession sein sollte, blieben die Betrüger auf und hatten mehr als 16 Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, dass sie sich beeilten, mit des Kaisers neuen Kleider fertig zu werden. Sie taten, als nähmen sie den Stoff vom Webstuhl, sie schnitten in der Luft mit großen Scheren, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt,
»Seht, nun sind die Kleider fertig.«
Der Kaiser kam selbst mit seinen vornehmsten Kavalieren hin, und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, als ob sie etwas hielten und sagten,
»Seht, hier sind die Beinkleider, hier ist der Rock und hier ist der Mantel und so fort. Es ist so leicht wie Spinngewebe. Ach, man glaubt, man hätte nichts auf dem Leib, ja. Aber das ist ja gerade das Wunderbare.«
»Ja«, sagten alle Kavaliere, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da.
»Geruhen Ihre kaiserliche Majestät, die Kleider abzulegen«, sagten die Betrüger. »Dann werden wir Ihnen die neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen.«
Der Kaiser zog alle seine Kleider aus, und die Betrüger taten so, als gäben sie ihm Stück für Stück die neuen Kleider. Und sie fassten ihn um die Taille und banden scheinbar etwas fest, das war die Schleppe, und der Kaiser drehte und wendete sich vor dem Spiegel.
»Gott, wie gut sie ihn kleiden«, sagten alle. »Welches Muster! Welche Farben! Es ist ein kostbares Gewand!«
»Draußen warten die Leute mit dem Thronhimmel, der während der Prozession über ihrer Majestät getragen werden soll«, sagte der Oberzeremonienmeister.
»Ja, ich bin fertig«, sagte der Kaiser. »Sitzt es nicht gut?«
Und dann wendete er sich noch einmal vor dem Spiegel, denn es sollte so aussehen, als prüfe er so richtig seine Garderobe. Die Kammerherren, die die Schleppe tragen sollten, tasteten mit den Händen über den Fußboden, als wollten sie die Schleppe aufheben. Sie gingen und hielten etwas in der Luft. Sie wagten nicht, sich anmerken zu lassen, dass sie nicht sehen konnten. Und dann ging der Kaiser in der Prozession unter dem prächtigen Thronhimmel. Und alle Menschen auf der Straße und an den Fenstern sagten, »Gott, wie unvergleichlich sind des Kaisers neue Kleider! Wie schön ist die Schleppe an seinem Kleid! Wie wunderbar es sitzt!« Keiner wollte sich anmerken lassen, dass er nichts sah. Noch nie hatte ein Kleid des Kaisers solchen Erfolg gehabt.
»Aber er hat ja gar nichts an«, sagte auf einmal ein kleines Kind.
»Mein Gott, hört die Stimme der Unschuld«, sagte der Vater.
Und der eine flüsterte dem anderen zu, was das Kind sagte.
»Aber er hat ja nichts an«, rief zuletzt das ganze Volk.
Und das kroch in den Kaiser, denn ihm schien, sie hätten recht. Aber er dachte, jetzt muss ich durchhalten. Und dann schritt er noch stolzer aus. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Der Froschkönig. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schloss des Königs lag ein dunkler, großer Wald, und in dem Wald, unter einer alten Linde, war ein Brunnen. Wenn nun der Tag sehr heiß war, ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunns, und wenn sie Langeweile hatte, nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihre Hände fiel, die sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde, wo sie geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten, und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu:
»Was hast du, Königstochter? Du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte.«
Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.«
»Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch. »Ich kann wohl Rat schaffen. Aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wieder heraufhole?«
»Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie. »Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.« Der Frosch antwortete:
»Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und auch deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein Gesell sein und Spielkamerad, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen und aus deinem Becherlein trinken und in deinem Bett schlafen. Wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder hinaufholen.«
»Ach ja«, sagte sie, »ich verspreche dir alles, alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.« Als der Frosch die Zusage erhalten hatte, tauchte er seinen Kopf unter, sank hinab, und nach einer Zeit kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voller Freude, als sie ihr schönes Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort.
»Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du.«
Aber was half's ihm, dass sie ihr sein Quak, Quak so laut nachschrie, wie er nur konnte. Sie hörte nicht darauf, lief nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Am anderen Tag, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch, platsch, plitsch, platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief:
»Königstochter, Jüngste, mach mir auf!«
Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und war voller Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig schlug, und sprach: »Mein Kind, was fürchtest du? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser, und weil ich so weinte, da hat der Frosch sie wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er solle mein Gesell werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser herauskommen könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.« Indem klopfte es zum zweiten Mal und rief:
»Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter, Jüngste, mach mir auf!«
Sie ging und öffnete die Tür. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief:
»Heb mich hinauf zu dir!«
Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Und als er da saß, sprach er,
»Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein her, damit wir zusammen essen.«
Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ es sich gut schmecken, aber ihr blieb fast jeder Bissen im Hals stecken. Endlich sprach er,
»Ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trage mich in dein Kämmerlein und mach mir dein Seidenbettlein zurecht. Da wollen wir uns schlafen legen.«
Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch. Der König aber wurde zornig und sprach, »Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du nachher nicht verachten.« Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach,
»Ich bin müde. Ich will schlafen, so gut wie du. Heb mich hinauf, oder ich sag's deinem Vater.«
Da wurde sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften gegen die Wand. »Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch!« Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein. Und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein. Und am anderen Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit 8 weißen Pferden gespannt, und hinten stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er 3 eiserne Bande um sein Herz hatte legen lassen, damit es ihm nicht vor Traurigkeit zersprenge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief, »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das jetzt befreit von all den Schmerzen.« Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche. Und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrichs absprang, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Frau Holle. Es war einmal eine Witwe, die hatte 2 Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber. Und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte sich das Mädchen damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Dabei sprang ihm die Spule aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach, »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf!« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausende Blumen standen. Als es eine Weile über die Wiese gegangen war, kam es zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot aber rief,
»Ach, zieh mich raus! Zieh mich raus, sonst verbrenne ich! Ich bin längst ausgebacken!«
Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber das ganze Brot heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voller Äpfel und rief ihm zu,
»Ach, schüttel mich, schüttel mich! Wir Äpfel sind schon alle reif!«
Da schüttelte es den Baum und die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle zu einem Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, aus dem sah eine alte Frau heraus. Weil sie aber so große Zähne hatte, bekam es Angst und wollte fortlaufen.
Die alte Frau aber rief ihm nach: »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir! Wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, so soll's dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig ausschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles zu ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig aus, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es ein gutes Leben bei ihr. Es hörte kein böses Wort und bekam alle Tage Gesottenes und Gebratenes zu essen. Als es aber eine Weile bei der Frau Holle war, wurde es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh hatte. Auch wenn es ihm hier viele tausendmal besser ging als zu Hause, wollte es doch zurück. Endlich sagte es zur Frau Holle: »Ich habe Heimweh, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, ich kann nicht länger bleiben, ich muss wieder nach Hause.« Die Frau Holle sagte: »Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, will ich dich selbst wieder hinaufbringen.« Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ging auf, und als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen herab, und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf wurde das Tor geschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit vom Haus seiner Mutter. Und als es an den Hof kam, saß ein Hahn auf dem Brunnen und rief: »Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie!« Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt war, wurde es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit ihre Spule blutig wurde, stach sie sich in den Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfad weiter. Als sie zu dem Backofen kam, schrie das Brot wieder: »Ach, zieh mich raus! Zieh mich raus, sonst verbrenne ich! Ich bin schon längst ausgebacken!« Die Faule aber antwortete: »Ah, da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen!« und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum. Der rief: »Ach, schüttel mich! Schüttel mich! Wir Äpfel sind schon alle reif!« Sie antwortete aber: »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen«, und ging weiter. Als sie vor das Haus der Frau Holle kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie schon von ihren großen Zähnen gehört hatte, und verdingte sich gleich bei ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber wurde sie schon faul. Am dritten Tag noch mehr. Da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch das Bett der Frau Holle nicht, wie es sich gehörte. Das wurde die Frau Holle bald leid und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war ganz einverstanden damit und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung deiner Dienste«, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief: »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Die Prinzessin auf der Erbse. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine richtige Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche Prinzessin zu finden, aber überall war etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug, aber ob es richtige Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausfinden. Immer gab es da etwas, das nicht so ganz richtig war.
So kam er denn wieder nach Hause und war sehr traurig, denn er wollte so gern eine richtige Prinzessin haben. Eines Abends gab es ein furchtbares Gewitter. Es blitzte und donnerte und der Regen strömte herunter. Es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor und der alte König ging hin, um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen stand. Aber mein Gott, wie sah sie aus von dem Regen und dem schlimmen Wetter? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter und es lief vorn in die Schnäbel der Schuhe hinein und an den Absätzen wieder heraus. Und dabei sagte sie, dass sie eine richtige Prinzessin sei. »Das werden wir schon erfahren«, dachte die alte Königin, aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm das ganze Bettzeug ab und legte eine Erbse auf den Boden des Bettes. Dann nahm sie 20 Matratzen, legte sie auf die Erbse und dann legte sie noch 20 Eierdaunendecken oben auf die Matratze drauf. Da sollte nun die Prinzessin in der Nacht liegen. Am Morgen fragte man sie, wie sie geschlafen habe.
»Och, wahnsinnig schlecht«, sagte die Prinzessin. »Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge zugetan. Gott weiß, was da im Bett gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so dass ich völlig braun und blau am ganzen Körper bin. Es war ganz entsetzlich.«
Da sahen sie, dass es eine richtige Prinzessin war, weil sie durch die 20 Matratzen und die 20 Eierdaunendecken hindurch die Erbse gespürt hatte. So empfindlich konnte nur eine wirkliche Prinzessin sein. Da nahm der Prinz sie zur Frau. Denn nun wusste er, dass er eine richtige Prinzessin hatte. Und die Erbse kam in die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn sie nicht jemand mitgenommen hat. Siehst du, das war eine wahre Geschichte. Rotkäppchen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte jeder sehr gern. Am meisten aber seine Großmutter, die wusste gar nicht, was sie dem Kind alles geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen aus rotem Samt, und weil ihm das so gut stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nun das Rotkäppchen. Eines Tages sagte seine Mutter zu ihm, »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das zur Großmutter. Sie ist krank und schwach, und es wird ihr gut tun. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du rauskommst, geh hübsch brav und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, vergiss nicht, guten Morgen zu sagen, und guck nicht erst in alle Ecken herum.« »Ich will schon alles gut machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie Rotkäppchen nun in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm.
»Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er.
»Schönen Dank, Wolf.«
»Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?«
»Zur Großmutter.«
Was trägst du unter der Schürze?«
»Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Damit will ich die kranke und schwache Großmutter stärken.«
»Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?«
»Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichen. Da steht ihr Haus. Unten sind Nusshecken, das wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen.
Der Wolf dachte bei sich,
»Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst.«
Dann ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, und dann sprach er,
»Rotkäppchen, sieh mal die schönen Blumen, die hier stehen. Warum guckst du dich nicht um?«
»Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vögel so lieblich singen. Du gehst ja so, als ob du zur Schule gingst, und dabei ist es doch so lustig hier draußen im Wald.«
Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte es, »Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Es ist noch so früh, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme.« Lief vom Weg ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gepflückt hatte, meinte es, drüben stände noch eine schönere, und lief ihr nach und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Tür.
»Wer ist da draußen?«
Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf!«
»Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter. »Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.«
Der Wolf drückte auf die Klinke. Die Tür sprang auf, und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war von einer Blume zur anderen gelaufen, und als es so viele zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in die Stube trat, kam es ihm so seltsam vor, dass es dachte: »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird's mir heute zumute. Ich bin doch sonst so gerne bei der Großmutter.« Es rief: »Guten Morgen«, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah wunderlich aus.
»Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?«
»Dass ich dich besser hören kann.«
»Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?«
»Dass ich dich besser sehen kann.«
»Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?«
»Dass ich dich besser packen kann.«
»Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?«
»Dass ich dich besser fressen kann.«
Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Danach legte sich der Wolf wieder ins Bett und schlief ein und fing an, laut zu schnarchen. Da ging der Jäger am Haus vorbei und dachte: »Wie die alte Frau schnarcht! Du musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt.« Und er trat in die Stube, und als er zu dem Bett kam, sah er, dass der Wolf darin lag.
»Finde ich dich hier, du alter Sünder«, dachte er. »Ich habe dich lange gesucht.«
Nun wollte er seine Büchse anlegen. Da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben, und sie wäre noch zu retten. Er schoss also nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Als er ein paar Schnitte getan hatte, sah er das rote Käppchen leuchten. Und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief:
»Ach, wie war ich erschrocken! Wie war es so dunkel in dem Wolf, seinem Bauch!«
Dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine. Damit füllten sie dem Wolf den Bauch, und als er aufwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich tot fiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte: »Du willst dein Lebtag nicht wieder vom Weg ab in den Wald laufen, wenn es die Mutter verboten hat.« Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König sprach, und um sich ein besonderes Ansehen zu geben, sagte er zu ihm: »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Der König sprach zum Müller: »Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bringe sie morgen in mein Schloss. Da will ich sie auf die Probe stellen.« Als nun das Mädchen zu ihm gebracht wurde, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Rad und Haspel und sprach: »Jetzt mache dich an die Arbeit, und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold gesponnen hast, so musst du sterben.« Darauf schloss er die Kammer selbst zu, und sie blieb allein zurück. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste keinen Rat. Sie wusste überhaupt nicht, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst wurde immer größer, bis sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Tür auf, und ein kleines Männchen trat herein und sprach:
»Guten Abend, Jungfer Müllerin. Warum weinst du so sehr?«
»Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und weiß nicht wie.«
»Was gibst du mir, wenn ich's dir spinne?«
»Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband,
setzte sich vor das Rädchen und schnurr, 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 dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und schnurr, 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 dreimal gezogen, war auch die zweite voll. Und so ging es fort bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König, und als er das Gold erblickte, staunte er und freute sich, aber sein Herz wurde noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb sei. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Tür auf, und das kleine Männchen erschien und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?« »Meinen Ring vom Finger«, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rad und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber immer noch nicht des Goldes satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: »Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Gelingt's dir aber, so sollst du meine Gemahlin werden, wenn's auch nur eine Müllerstochter ist«, dachte er. »Eine reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht.« Als das Mädchen alleine war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir dieses Mal das Stroh spinne?«
»Ich habe nichts mehr, das ich dir geben könnte«, antwortete das Mädchen.
»So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.«
»Wer weiß, wie das noch geht«, dachte die Müllerstochter und wusste sich in der Not nicht anders zu helfen. Sie versprach also dem Männchen, was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter wurde Königin. Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach:
»Nun gib mir, was du versprochen hast.«
Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreiches an, wenn es ihr das Kind lassen wollte. Aber das Männchen sprach:
»Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt.«
Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleid mit ihr hatte.
»Drei Tage will ich dir Zeit lassen«, sprach es. »Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten.«
Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es sonst noch für Namen gäbe. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe her. Aber bei jedem sprach das Männlein: »So heiß ich nicht.« Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute da genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen. »Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelwade oder Schnürbein?« Aber es antwortete immer: »So heiß ich nicht.« Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte: »Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können. Aber als ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, sah ich ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und rief: »Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.« Da könnt ihr denken, wie froh die Königin war, als sie den Namen hörte. Und als bald danach das Männlein hereintrat und fragte: »Nun, Königin, wie heiß ich?« fragte sie erst: »Heißt du Kunz?«
»Nein.«
»Heißt du Heinz?«
»Nein.«
»Heißt du etwa Rumpelstilzchen?«
»Das hat dir der Teufel gesagt! Das hat dir der Teufel gesagt!«
schrie das kleine Männchen und stieß den rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei.
Sie hörten eine kleine Märchensammlung. mit Märchen der Gebrüder Grimm und Hans-Christian Andersen. Aufgenommen für MyTales. Gelesen von Emil Schwarz.